Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Also gehen wir rein in Gottes Wort. Ich persönlich glaube, Gottes Wort hat so eine extreme Power. Und es ist auch das, was wir immer wieder erleben. Und ich habe wieder aus meiner Sicht, für mich persönlich, ein Leckerbissen vorbereitet. Für die, die letztes Mal da waren, oder für die, die letztes Mal nicht da waren, schade. Man kann es jetzt auf dem Podcast nachlesen, leider. Nein, es ist der Hammer für mich selber persönlich. Wir haben angeschaut, wie der David, also wir sind ja immer noch im Leben vom David dran, und wir haben angeschaut, wie der David, nachdem er König geworden ist, Jerusalem erobert hat. Und wir haben eigentlich in drei Versen, oder? Mögen ihr euch erinnern, die da sind, oder die es nachgelassen haben. In drei Versen haben wir eigentlich das ganze Evangelium drin gehabt. Und währenddem, dass ihr die Predigt oder das Detail aus der Geschichte von David schon vor ein paar Jahren mal predigt habe, und ihr es auch in der Grace Academy, gerade letzten Montag, der Ben weiss es darum auch wenn er nicht im Bible Study war, durchgenommen. Und das Krasse ist, was ich selber bei mir merke, ist, Gottes Wort ist so lebendig. Ich könnte einfach sagen, ich kenne die Geschichte, das ist cool, ich gebe es einfach weiter. Aber letztes Mal, wo wir im Bible Study waren, wo ich die Verse vorgelesen habe, ist mir selber so eingefahren. Und ich, so im ganzen Raum, hat man eigentlich gemerkt, oder? Dass bei all diesen Leuten eigentlich, oder bei den meisten Leuten, extrem etwas abgegangen ist, einfach Erkenntnis gewachsen ist und so überwältigend gewesen ist, wie Gott sein Evangelium in eine Geschichte hinein tut, die so nicht offensichtlich ist. Und es gibt einfach so viel mehr Tiefe und so eine Gewissheit und so eine Sicherheit, dass das Bibel nicht einfach nur irgendein Buch ist, sondern dass es wirklich lebendiges Wasser ist. Und die Jasmin hat mir nachher erzählt, ihr ist so krass eingefahren, sie hat es, glaube ich, überall erzählt. Und die Geschichte irgendwie überall, wo sie nachher war, hat sie die erzählt. Und sie hat mir gesagt, sie musste so sich zusammennehmen, dass sie nicht angefangen hat zu brüllen, währenddem, dass wir am Bibel studieren waren, weil sie so berührt war. Und ich glaube, wir haben es alle gemerkt, oder? Gott ist einfach so, Gott ist ja immer da, oder? Aber es gibt wie so verschiedene, es gibt in der Bibel zwei verschiedene Arten von Zeit, oder? Gott ist immer da. Aber wenn du dich triffst mit anderen Leuten, oder? Dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, dort bin ich mitten unter ihnen. Dort ist einfach die Herrlichkeit oder die Gegenwart von Gott richtig greifbar, spürbar, oder? Und, ich liebe nicht nur die Momente, ich liebe auch die Momente, wo man es jetzt nicht offensichtlich merkt, aber Gottes Wort ist so krass. Und heute, wenn wir weitergehen, also eigentlich gehen wir ein bisschen zurück und ein bisschen vorwärts von der Geschichte, wo wir letztes Mal gewesen sind. Und zwar habe ich euch versprochen, dass ich euch noch erzähle, was das um David sein Geheimnis ist. Und ich werde kurz nachher über das reden. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch etwas mitgeben, was für mich heute einfach nochmal so frisch rausgekommen ist von dieser Geschichte. Etwas, was wir schon beim allerersten Mal eigentlich angeschaut haben, aber was ich dort nicht gesagt habe. Und heute ist es mir nochmal so richtig eingefahren. Und zwar ist es die Geschichte vom David und vom Goliath. Jeder kennt ja die, oder? Und wir haben das durchgenommen, wir haben wirklich eigentlich ziemlich detailliert die Geschichte nochmal angeschaut, was das alles bedeutet. Aber etwas, was wir nicht angeschaut haben und was mir heute selber wieder so eingefahren ist, ist, dass der David ist ja der achte Sohn gsi vom Isai. Und er ist an das Schlachtfeld hergekommen, wo der Goliath die ganze Armee von Israel verspottet hat. Und das Krasse ist, das ist mir heute eingefahren, der David ist ja nicht selber auf die Idee gekommen, um dort herzugehen. Er ist nicht selber auf die Idee gekommen und hat gesagt, du, ich packe jetzt ein bisschen Brot ein und bring das meinen Brüdern aufs Schlachtfeld. Sondern der Vater von David, der Isai, hat dem David gesagt, David, nimm Brot und gang aufs Schlachtfeld. Der Vater hat seinen Sohn geschickt zu ihm, seinem Volk. Gott, es ist Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Es ist Gott, der Jesus gesendet hat. Es ist der Isai gsi, wo der David gesendet hat mit Brot. Brot ist, oder? Wir wissen, was Brot heisst. spätestens jetzt nach dem letzten Sonntag, Brot ist das Brot des Lebens, das ist Jesus selber, oder? Und er kommt zu seinem Volk, aber er wird eigentlich abgelehnt, oder? Er wird ausgelacht von seinen eigenen Menschen. Mögen wir euch an Josef erinnern? Der Josef im Alten Testament, nicht der Josef von Josef und Maria, Patricia. Der Josef im Alten Testament, sie hatte mal so eine Frage gehabt. Der Josef, den wir dort durchgenommen haben bei dem Werberg-Seminar, der Josef ist von seinem Vater zu ihm, seinen Brüdern, geschickt worden. Mit was? Mit Nahrung. Es wiederholt sich die ganze Zeit in der Bibel, oder? Bis schlussendlich Jesus von ihm, seinem Vater, geschickt worden ist, mit Nahrung, zuerst zu ihm, seinem eigenen Volk, und er ist abgelehnt worden, und nachher ist das Evangelium rausgegangen in die ganze Welt, ist frei zugänglich worden für jeden einzelnen Mensch, der nicht ein Jude ist oder der nicht jetzt einen Bezug hat zu Israel oder was auch immer. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und der David ist ja nachher, das haben wir auch schon angeschaut, oder? Ist verfolgt worden vom König Saul. Ist eigentlich die ganze Zeit, die meiste Zeit außerhalb von Israel unterwegs gewesen, hat sich versteckt in Höhlen und so weiter. Und das ist ja, und hat ja dort die 400 bis 600 Leute um sich herum gehabt, wo immer mehr sind, es sind immer mehr geworden, oder? Das ist ein Bild fürs Evangelium, oder? Für eigentlich die 400 bis 600 Leute, die mit dem David unterwegs gewesen sind. Sind ja alles Leute gewesen, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind. Aber schlussendlich sind zum David seine Helden geworden und die beste Position kennen in seinem Königreich, die das Land regiert haben mit ihm zusammen, oder? Und Gott sagt von uns, das sind wir. Wir sind die Helden von Jesus. Jesus, oder die Bibel sagt uns, die Menschen, die zum Glauben kommen, zu uns sagt er das in der Bibel, wir werden Engel richten, wir werden eingesetzt werden in verschiedenen Positionen, er wird nicht allein regieren, sondern er wird uns benutzen, um mit ihm regieren im zukünftigen Reich. Tausendjähriger Reich und nachher Himmelreich, Ewigkeit und so weiter. Ist der Oberhammer, oder? Und alle die Bilder in der Bibel. Ich muss ein bisschen Gas geben. Also, was ist Davids Geheimnis? Kannst du mal einblenden. Davids Geheimnis ist einfach ganz simpel. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis, das uns eigentlich so einfach macht. Wir haben schon viel über das Herz von David geredet, oder was er für ein Herz hatte, wie demütig dass er war und so weiter. Aber der Grund, wieso dass der David so war, wie der David war, ist ganz einfach, weil er Gott kennt hat. Das ist das Geheimnis von David. David kannte Gott. Geh mal in Bible Server oder irgendein Internet, egal, auf eurem Handy, Bibel, machen das daheim, jetzt nicht während dem Bible Study, aber geh dort her und schreiben den Satz rein, David kannte Gott. Wir können auch hinschreiben, David kannte den Herrn, je nachdem, was für eine Übersetzung das hast. Wie viel Mal, dass der Satz vorkommt in diesen Büchern, wo David seine Geschichte hinschreibt, ist unglaublich. Und der Grund, wieso dass sich der David so verhalten hat, wie er sich hat, ist, weil er Gott kennt hat. Verstehst du, der David war ein Hirt. Eigentlich. Und ich glaube, das ist ein grosser Teil von dem, wie er Gott kennengelernt hat, ist, weil er ein Hirt war. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin der gute Hirt. Ihr seid Schaf, ich bin der Hirt, oder? Und der David selber ist ein Hirtenjunge gsi. Er ist aufgewachsen, oder? Man könnte auch sagen, er ist in die Schule gegangen eigentlich bei Gott, in dem, dass er ein Hirt gsi ist. Er hat genau verstanden, er hat Gottes Herz so krass verstanden. Er hat Gott so gut kennt und es ist nicht in der Öffentlichkeit passiert, sondern es ist in der Zeit passiert, wo niemand der David kennt hat, wo niemand auf den David geachtet hat, wo sogar ihm seine Familie, oder? Sie haben den David ja nicht einmal hergebracht, wo der Samuel gekommen ist. Sie haben ihn erst geholt, wo niemand mehr da war. Musst du dir das mal vorstellen, was eigentlich die Familie wahrscheinlich vom David gehalten hat, oder? Aber der David hat seine Zeit gehabt mit Gott und hat so eine intensive Zeit gehabt, dass er Gott so krass kennengelernt hat, dass er all die Sachen, die er durchgegeben hat, die eigentlich nicht korrekt gewesen sind, laut dem Gesetz, hat können durchgeben und Gott gesagt hat, der David ist ein Mann nach meinem Herz. Das ist krass. Das ist voll krass. Ich find's voll krass. Der David, gehen wir rein in die Geschichte von heute. Ich habe wieder so eine Geschichte, wo man so etwas Ähnliches wie letztes Mal, wo ich den Oberhammer finde. Und wir gehen gerade rein in das und dann kommen wir ein bisschen weiter. Kommen wir weiter in dem. Sind wir dabei? Kommen wir draus? Ja, ihr seid so irgendwie so ruhig heute. Also, es ist mir so ein bisschen nie Durst. Nein, ja, da. Ja, es wird zum Glück nicht gefilmt, oder? Bei der Grace Academy. Wir können jetzt nicht einfach weglaufen. Einfach aus dem Bild gelaufen. Dort ist man eingeschränkt. Ja, ich mach's gleich. Ja. Also, der David und der Jonathan. Der David und der Jonathan ist der beste Freund vom David. Aber der Jonathan ist auch der Sohn vom König Saul. Das haben wir alles schon angeschaut. Ich mag jetzt auch nicht mehr zu weit ins Detail hineingehen. Aber mir ist es wichtig, dass jeder einfach irgendwo durch auch etwas mitnehmen kann von heute Abend. Der David und der Jonathan sind beste Freunde und sie haben einen Bund geschlossen zwischeneinander. Sie haben einen Blutbund miteinander geschlossen, um ihre Freundschaft sozusagen versiegeln. Und was ich krass finde, und ich finde es schade, dass jetzt Rebi nicht da ist oder dass niemand da ist von der Familie Tänzler, weil ihren Hauptspruch ist, wenn sie über ihre Familie reden, sagen sie immer, Blut ist dicker als Wasser. Also sozusagen, Familie ist das Höchste. Aber was uns Jonathan und David ihre Geschichte zeigt, ist, dass es etwas gibt, wo besser ist, wo tiefer ist, wo höher ist als die eigene Familie. Weil der Jonathan ist der Sohn von König Saul. Das gleiche Blut. Aber der David und der Jonathan haben einen Bund geschlossen miteinander. Und dem Jonathan ist das Verhältnis zwischen ihm und dem David wichtiger gewesen als das Verhältnis zwischen ihm und ihm, seinem Vater. Das ist noch krass. Einfach um sich das mal vorstellen, was für eine Bedeutung das Bündnis hat. Ich glaube, du hast schon mal eine Predigt über Bund, oder Ben? Wenn ihr nicht wissen, was ein Bund bedeutet, geht auf den Podcast vom Gospelhaus und suchen die Predigt. Weil ein Bund ist etwas, wo du nicht einfach, oder? Wir gehen heute Ehebund ein. Ist auch ein Bund eigentlich. Aber wir haben eigentlich so ein schlechtes Verständnis von Bund, dass wir eigentlich den Wert, den das hat, gerne nicht realisieren. Und wenn du mal sehen willst, was es so ein bisschen bedeutet, dann möchte ich dich heute ein bisschen auf die Reise mitnehmen, weil der David und der Jonathan, sie haben miteinander einen Bund geschlossen. Blut ist geflossen, oder? Und der Jonathan hat zum David gesagt, oder der David ist verfolgt worden vom Vater von Jonathan. Und der Jonathan und der David haben sich immer wieder getroffen. Obwohl es eigentlich nicht hätten dürfen. Obwohl der Jonathan von seinem Vater aus nicht hätte dürfen den David treffen, haben sie sich immer wieder getroffen im Versteckten, immer wieder irgendwo abgemacht, über irgendwelche Keimzeichen oder irgendwelche Waffen und Pfeilbögen und so weiter. Ganz coole Geschichten. Aber was krass ist an dem Ganzen, ist, dass der Jonathan zum David einmal gesagt hat, hey, look, mein Vater, der Saul, der wird dich nie kriegen. Weil mein Vater, der Saul, hat genau gewusst, dass der David irgendwann König wird werden. Und was mir heute wirklich aufgefallen ist, ist eigentlich nur für Leiter, aber ich will es gleich da sagen, weil da jetzt einige von Leiter da drinnen. In dieser ganzen Geschichte vom Saul und vom David, oder? Der König Saul verfolgte David er hat ihn eigentlich umbringen, oder? Und das, was ihn dazu gebracht hat, dass er das macht, war ein Lied. Sozusagen der Number One Hit von dieser Zeit in den Charts. Und das Lied war, ganz Israel hat das Lied gesungen, der Saul hat 1000 erschlagen. Und der David hat 10.000 erschlagen. Und was beim Saul passiert ist, er ist eifersüchtig geworden auf den David. Und das ist schlechte Leiterschaft. Weil eigentlich ist der Saul vorher ein guter Leiter gewesen. Aber in dem Moment ist er zu einem schlechten Leiter geworden, zu einem schlechten König. Warum? Weil wenn du weißt, dass jemand die gleichen Fähigkeiten hat wie du, aber vielleicht besser ist als du, dann nimmst du den als König, wenn du ein guter Leiter bist, als deine rechte Hand. Der David ist General geworden vom Saul, aber nicht, weil der Saul ihn geschätzt hat, sondern weil er ihn hat in die Schlacht schicken, damit der David stirbt in der Schlacht. Der David ist aber nicht gestorben, er hat eine Schlacht nach der anderen gewonnen, aber der Saul hat sich gerne können freuen, weil er eifersüchtig war. Und für mich hat das sehr viel mit Leiterschaft zu tun, oder? Ein guter Leiter siehst du eigentlich in dem, dass er nicht eifersüchtig ist auf andere, die vielleicht die gleichen Begabungen haben wie er. Oder wo vielleicht besser werden als er. Oder eigentlich ist ein guter Leiter jemand. Ein Leiter ist ja immer jemand, der anderen Menschen dient. Also ist es ja offensichtlich, dass Leute besser werden als du selber. In gewissen Sachen oder was auch immer, oder? Und wenn du ein guter Leiter bist, oder wenn du das Herz hast von einem guten Leiter, der gefüllt ist vom Heiligen Geist, wie auch immer man das nennen will, dann freust du dich, wenn irgendjemand herkommt, wenn die nächste Generation eigentlich aufwächst, oder? Eigentlich hätte der Saul können mit, musst du dir mal vorstellen, was da passiert wäre. Der Saul hätte können mit dem König David, also mit dem David, bis er stirbt, eigentlich regieren. Kommen wir draus, oder? Gibt es hier eine Frage? Familie Zeuger. Halleluja, halleluja. Also gehen wir rein. Wir müssen jetzt reingehen in die Geschichte. Sonst verzetteln wir uns da wieder oder rein, besser gesagt. Also der Jonathan und der David haben sich getroffen, bevor der Jonathan gestorben ist. Wir wissen, dass er gestorben ist. Und im 1. Samuel 20, Vers 42 treffen sie sich nochmal. Das ist eines von den letzten Mal, wo sie sich treffen. Und da sagte der Jonathan zum David: Geh hin in Frieden. Also sie sind sich gerade am Verabschieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Also der Bund, wo der David und der Jonathan hatten, und auf den Bund, wo sich der Jonathan da nochmal bezeugt, ist nicht einfach nur ein Bund zwischen dem David und ihm selber, sondern es ist ein Bund, der von einer Generation zu der nächsten Generation geht. Kommen wir draus? Es ist nicht einfach nur ein Bund, oder? Du musst dir vorstellen, durch das, dass der David und der Jonathan einen Bund hatten, durch das, dass Jesus mit Gott einen Bund geschlossen hat, können wir von dem Bund profitieren. Wir, jede Generation nach dem kann profitieren von dem Bund. Weil der David und der Jonathan einen Bund kennen, jetzt einfach nur ganz im Natürlichen, haben Kinder von beiden können von dem Bund profitieren, wo sie aber gerne nicht abgeschlossen haben. Abgefahren, oder? Also gehen wir rein, weiter. Der Jonathan stirbt. Zwei Kapitel weiter, ein paar Kapitel weiter stirbt der Jonathan leider am gleichen Tag wie sein Vater Saul in der gleichen Schlacht. Der Jonathan stirbt. Und der David, das haben wir auch schon durchgenommen, der David hat extrem, oder wie soll ich sagen, ist extrem traurig. Und was ich heute herausgefunden habe, das ist auch noch recht cool, ist, der David singt ein Lied für sie, oder er schreibt eigentlich ein Lied für den Saul und für den Jonathan. Das haben wir ja schon durchgenommen, oder? Dass der David extrem traurig war, obwohl ja der Saul ihn eigentlich wollte umbringen. Und in dem Lied kommt ein Teil vor, der extrem interessant ist, wo wir aber an einem anderen Ort ein anderes Mal werden anschauen. Und in der Zwischenzeit, du musst dir vorstellen, der Jonathan hat einen Sohn gehabt, der noch gelebt hat. Also ein Nachkommen. Und das können wir lesen im 2. Samuel 4, Vers 4. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Und um den geht es jetzt mehrheitlich heute Abend. Also, alle Zahlen, alle nehmen, schön aufschreiben, merken. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan kam. Also, dass die Nachricht, dass sie gestorben sind. Da hatte ihn seine Magd, oder, die ist ihm in Formung gewesen, aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde. Und sein Name war Mephibosheth. Und den nennen wir heute Abend jetzt einfach Mephi, weil es einfach einfacher ist. Entschuldigung. Nein, er ist nicht vorher schon gelähmt gewesen. Er ist gelähmt worden, weil die Magd ihn an Boden gefallen hat. Ja. Ich weiss, es ist alte, es ist Elberfelder Übersetzung, darum könnte man denken. Der Jonathan hat einen Sohn gehabt. Und der Sohn ist gelähmt worden, weil ihn Magd sozusagen hat will weg. Ich kenne ein 5-jährige Kind, oder? Der ist 5 Jahre alt gsi. Und du musst dir vorstellen, in dem Moment, wo der Saul und der Jonathan gestorben sind, ist im Palast und überall. Der Saul ist König gsi, oder? Und das hat sich umgesprochen wie ein Feuer. Der Saul und der Jonathan ist gestorben, oder? Und was passiert ist, ist bei der Familie von diesen Leuten, vom Saul und vom Jonathan, von dieser Familie, die haben Angst bekommen. Und zwar Angst vom König David. Und sind abgehauen wegen dem. Und während der Flucht ist der Mephi am Boden gefallen mit 5 und seine beiden Beine sind gelähmt gewesen. Musst du dir mal vorstellen, oder? Wir kennen nicht zum David sein Herz. Aber die haben offensichtlich das Herz vom David nicht gekannt. Sie haben nämlich Angst gehabt, dass der David jetzt kommt und sie alle ausrotten wird. Ich meine jetzt nur einzelne Verse, aber ich kann die Geschichte selber durchlesen. Oder? Sie haben Angst gehabt, dass der König David, oder David jetzt kommt und selber sich sozusagen zum König macht, wie dem, dass er die ganze Familie vom König Saul sozusagen vernichtet. Und darum sind sie abgehauen, oder? Und in der Zwischenzeit, kannst du alles weiter, hat David Jerusalem erobert, nachdem er König geworden ist, und hat die Bundeslade zurück auf Jerusalem gebracht. Was er eigentlich auch nicht hätte dürfen. Der David hat so ein Herz für Gottes Gegenwart, dass er nur ein Ziel hatte, als er König geworden ist. Er wollte Jerusalem zur Hauptstadt machen, das hat er gemacht, das haben wir letztes Mal angeschaut. Und nachdem Jerusalem die Hauptstadt geworden ist, hat er Bundeslade geholt und hat Bundeslade nach Jerusalem gebracht, weil er wollte, dass Gegenwart von Gott, Bundeslade steht im Alten Testament für Gegenwart von Gott, er wollte, dass Gegenwart von Gott in der Hauptstadt von Israel ist. Er hat aber nicht die ganze Stiftshütte mitgenommen. Das ganze Zelt. Sind wir da gewesen am Sonntag, oder? Das ganze Zelt, das rund um die Bundeslade herum war, hat er nicht mitgenommen, sondern er hat sich einfach selber eins bastelt. Und hat es drüber tun. Weil ihm ist das Zelt rundum egal gewesen, er hat nur die Gegenwart von Gott willen. Und Gott hat es akzeptiert. Warum? Weil Gott, weil der David Gott kennt hat. Weil der David, warum hätte David das können machen? Weil der David genau das Herz von Gott kennt hat. Weil er gewusst hat, was Gott wichtig ist und was nicht. Und das ist schon abgefahren, weil rein nach dem Gesetz dürfte man das eigentlich nicht trennen voneinander. Ihr wisst ja, was passiert ist, oder? Die Philister haben einmal die Bundeslade geklaut. Und dann sind sie dann neben ihrem Gott aufgestellt. Und jeden Morgen, wo sie reingekommen sind, ist der andere Gott zum Boden gelegen, oder? Und haben sie wieder aufgestellt und irgendwann ist er verbrochen gewesen. Und dann ist die Pest gekommen, oder? Ein Ding nach dem anderen und dann haben sie die Bundeslade wieder zurückgetan, haben sie bei den Israeliten wieder hergestellt und sind weggelaufen, oder? Voll abgefahren. Die völlig abgefahrenen Stories mit der Bundeslade. Kennen auch den Typ, der Bundeslade wollte aufheben. Also, während sie umgekehrt hat, er sie wollte heben und er ist gestorben. Weil man nicht in die Bundeslade hineinschauen darf. Und das hat der David in der Zwischenzeit gemacht. Was man da dazu muss wissen, ist, der David hat nichts gewusst von dem Mephi. Er hat nicht gewusst, dass der noch lebt. Er hat gerne gewusst, dass es den gibt. Er hat nichts von dem gewusst. Wir wissen es jetzt, weil es vorher schon in der Bibel steht. Oder? Und nachher, nachdem der David all die Sachen gemacht hat, die ihm so auf dem Herz gelegen sind, Bundeslade geholt, Jerusalem erobert, ist der David hergehockt und hat über den Bund, den er mit dem Jonathan hat, angefangen nachzudenken. Und das können wir lesen im 2. Samuel 9, Vers 1. Da hat der David gesagt zu den Leuten, die mit ihm da gehängt sind. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen. Also musst du dir vorstellen, der David hat sich erinnert an den Bund, den er mit dem Jonathan hatte. Und der Jonathan und er haben abgemacht, der Bund hat auch einen Effekt auf alle unsere Nachkommen. Und darum hat der David gesagt, hey, gibt's noch irgendjemand? Irgendein Nachkommen vom Saul oder vom Jonathan, damit ich dieser Person, wenn sie noch lebt, kann Gnade erweisen. Der David ist in dieser Geschichte Jesus. Du musst dir mal vorstellen, was für ein Herz das eigentlich Jesus hat für jeden einzelnen Mensch. Egal von welchem Volk, egal von welchem Stamm, egal was für eine Abstammung, was für eine Nationalität, was auch immer das ist, oder? Ihm sein Herz bleibt nicht still, bis jeder hinterst letztes Evangelium gehört hat. Es ist so gewaltig. Und das sehen wir in dieser ganzen Geschichte vom König David. Und dann hat einer geantwortet und der hat gesagt, ja, im Vers 3, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und wir wissen ja, wer das ist. Das ist der Mephi. Und der hat noch gelebt, oder? Und einer vom David, seinen Nächsten, oder besser einer, wo der Saul gut kennt, hat gewusst, dass der noch lebt und hat dem David das gesagt. Und dann hat der David gesagt, kannst du noch eins weiter, im Vers 4, und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba, das ist der Typ, der vorher schon geantwortet hat, Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machirs des Sohnes Amiels in Lo-Dabar. Also musst du dir vorstellen, der Mephi, ist aufgenommen worden von dieser Magd. Er ist auf der Boden gehalten, ist gelähmt gewesen und sie ist nachher mit ihm weitergesprungen, bis an den Ort, wo Lodabar heisst, und dort hat er jetzt gewohnt. Und das, was sie eigentlich gemacht haben, ich gebe euch ein bisschen den Zusammenhang, den Kontext, das, was sie gemacht haben, ist, sie haben eigentlich sich versteckt vor dem König David, weil sie Angst hatten, wenn er herausfindet, dass er noch lebt, oder, ja, dass der Nachkommen noch lebt vom König Saul, dass er dann herkommt und ihn umbringt. Und der König David hat dann zu seinen Leuten gesagt, gehen auf Lodabar und holen den Typ zu meinem Palast. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist der Mephi. Du bist gelähmt an beiden Beinen. Du hockst irgendwo in einer Hütte, in irgendeinem Ort, wo niemand kennt. Und auf einmal hörst du die Hufe der Pferde, wo herreiten. Du hörst es. Ich muss es immer bildlich mir vorstellen, oder? Du hörst es herreiten und du merkst vielleicht irgendwann, oh shit. Das könnten dem König David seine Leute sein, aber du kannst nicht davon segeln, weil du gelähmt bist. Du bist gelähmt an beiden Beinen und du kannst nicht davor springen. Es ist ziemlich eine blöde Situation. Weißt du, wie viele Leute probieren, von Gott davor zu springen, weil sie das Gefühl haben, dass Gott zornig auf sie ist? Aber weißt du, was ist das Coole? Sie sind gelähmt. Sie kommen nicht weit, oder? Sie kommen nicht weit. Ah, ich lieb's. Ich lieb die ganze Story. Dann haben sie den Mephibosheth genommen, oder? Haben ihn aufs Ross, du musst dir vorstellen, die haben ihn aufs Ross raufgetan, sind zurückgeritten zum Palast, sind immer näher am Palast gekommen, und im Mephi drinnen, oder? Ist immer noch so abgelaufen, oder? Je näher, dass der Palast gekommen ist, ich meine, der kann nicht abspringen, er kann zwar abspringen, aber, kennen wir, Ice Age? Der fudert ihr so eine Bärli und nachher ist ihm sein ganzer Körper gelähmt und er kann sich nicht mehr bewegen, nur noch seine Augen gehen so umeinander. Sein ganzer Körper ist wie so ein Herdöpfelsack am Boden und er kann nichts mehr machen, oder? Kennen die? Die müssen wir mal einblenden, oder? Stell dir mal vor, der Mephi will abhauen, oder? Und er ist irgendwie auf dem Ross, oder? Und probiert sich abzuschmeißen und nachher, was passiert? Er bleibt einfach am Boden liegen, er kann ja gerne nicht abhauen. Oder? Und probiert er wegzukriechen. Und er hat das Gefühl, du musst dir wirklich das so vorstellen, er hat das Gefühl, seine letzte Stunde hat geschlagen. Aber wir wissen, was der David am Anfang gesagt hat. Ist noch irgendjemand da, der nachgekommen ist vom Jonathan, damit ich Gnade erweisen dem gegenüber? Aber der Mephi hat das nicht gewusst. Er hat das gerne gewusst und er kommt immer näher und näher und näher. Kennen wir die Leute, oder? Einmal im Gottesdienst gsi, oder? Kurz vor der Tür, oder? Es kommt immer näher und näher, oder? Und sie wissen nicht, was sie erwartet. Sie wissen nicht, was genau abläuft, oder? Ob es schräg ist, ob es komisch ist. Ob Jesus, jetzt gerade mit dem Hammer kommt und sie nachher tot am Boden liegt. Was weiß ich was? Für Gedanken bei gewissen Leuten umeinander ist, oder? Und nachher ist es so weit. Und der Mephibosheth kommt zum König David. Da kam Mephi. Der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephi, Boschet. Und er sagte, siehe dein Sklave. Also die Antwort vom Mephi, oder? Ich meine, der David hat ja nur ihm seinen Namen gesagt, oder? Was man bei uns im Militär lernt, ist, dann sagt man hier. Wenn dein Name fällt, sagt man hier. Oder? Damit alle wissen, du bist da. Und er sagt etwas Ähnliches, aber er sagt eigentlich, da bin ich, dein Sklave, in anderen Übersetzungen, dein Knecht, oder? Weil er eigentlich nicht denkt, jetzt ist es vorbei. Jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen, oder? Das Letzte, was ich sagen kann, ich bin jetzt vor meinem neuen König. Ich bin da, dein Sklave, oder? Und nachher sagt der David etwas, und das lesen wir nachher gerade. Der David sagt etwas, wo in der Bibel über 365 Mal vorkommt, für jeden Tag vom Jahr genau einmal. Es kommt mehr vor, weil wir haben ja 365 und ein Viertel Tag im Jahr. Also auch für das Schaltjahr ist gesorgt. Und der David sagt, und da sagt der David zu ihm, fürchte dich nicht. Der Satz kommt über 366 Mal in der Bibel vor. Für jeden Tag vom Jahr genau einmal. Weißt du, wie viel Mal der Satz Jesus gesagt hat? Fürchte dich nicht, hab keine Angst, je nachdem, was für eine Übersetzung das hast. Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen. wegen deines Vaters Jonathan, und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Kannst du dir das vorstellen? Die ganze Szene, stell dir das vor, du bist da, du bist jetzt der Mephi und du hast das Gefühl, deine letzte Stunde hat geschlagen und der König David, das Erste, was er sagt, ist genau das Gleiche, wie der Josef sagt zu ihm, seine Brüder, wo sie ihn das erste Mal checken, dass er es ist, wo er sich ihnen zu erkennen gibt. Genau der gleiche Satz. Fürchtet euch nicht. Und der Josef sagt sogar noch, kommen noch zu mir her. Du musst dir das jetzt vorstellen, das ist jetzt nicht der König David und der Mephi einfach da. Das ist Jesus, wo zu jedem Mensch, der zu ihm kommt, das sagt. Fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund zum Angst haben. Du hast keinen Grund zum irgendwelche Furcht in dir inne haben, weil Jesus gestorben ist, damit Gott nicht mehr zornig auf dich ist. Egal was für ein Bild du von Gott hast, es stimmt einfach nicht, wenn es so ist. Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade, oder? Und das Coole ist, der David will nicht Gnade einem Mephi gegenüber zeigen, weil der Mephi so gut ist, sondern wegen dem Bund, wo der David mit dem Jonathan geschlossen hat. Oder du hast es nicht verdient, dass Jesus gut mit dir umgeht. Du hast es nicht verdient, dass Gott dich segnet, dass er dich begünstigt, dass er dich in Position bringt. Aber Jesus hat all das, was du nicht verdient hast, auf sich genommen, damit du all das überkommst, was er verdient hat, oder? Damit du nie kannst sagen, ich habe es verdient, ich bin der Siebensieger, ich bin der, wo alles im Griff hat, sondern dass du kannst sagen, hey, ich habe es nicht verdient, aber das Blut von Jesus hat mich qualifiziert. Ich habe es nicht verdient, aber da ist jemand für mich gestorben, da hat irgendjemand anders mich in Position gebracht, und darum, ich mag dir einfach sagen, du musst einen anderen Mindset haben als der Mephi da. Du musst den Mindset haben von dem, dass du weißt, dass du geliebt bist, dass du begünstigt bist, dass Gott dich will segnen, oder? Und dann sprichst du es über dein Leben, dann sag es auch, oder? Egal, ob es heilig ist, egal, ob es finanzielle Probleme sind, Jesus will involviert sein in deine Probleme. Oder? Und das Krasse ist, er kriegt alles über. Er kriegt alles über, alle Felder, wo ihm seinem Grossvater eigentlich gehört, einem Saul, kriegt er rüber. Und das Coolste eigentlich ist, er kann jeden Tag am Tisch vom König sitzen. Jeder einzelne Tag von seinem Leben. Ihr könnt die Geschichte selber noch fertig lesen, wie lang das gegangen ist und wie sehr das die Mentalität vom Mephi sich verändert hat. Was abgegangen ist in dem Königspalast, du musst dir das mal vorstellen, jetzt auch einfach nur mal rein menschlich gesehen, oder? Weil der David einen Bund geschlossen hat mit dem Jonathan. Kommt der Mephi, der gelähmt ist, der selber nichts kann, in eine Position, wo er sich nie selber verdienen kann. Er kann jeden Tag am Tisch vom König, hast du gewusst, dass Jesus der König ist? Hast du gewusst, dass du jeden Tag mit ihm am Tisch sitzt und dass du es nicht verdient hast? Also jetzt wollen wir noch ein bisschen reingehen in Typologie. Ich sehe leider nicht, wie spät ist es. Machen wir eine Pause. Ja, muss auch noch kurz ein bisschen warten, bis ich sage. Aber ja, danke fürs Einblenden. Also wir gehen nochmal durch die ganze Geschichte durch und schauen kurz die Bilder und die Symbolik an von all diesen verschiedenen Leuten und Ortschaften, die da innen vorkommen. Die Magd, wo sozusagen der Vormund ist, ja. Die Magd, wo der Mephi trägt, wo er 5 Jahre alt ist und am Boden keinen lässt. Die Magd hat eine Bedeutung, und zwar, in vielen Orten wird das Wort Amme, also im Elberfelder Übersetzung und in Schlachter Übersetzung kommt das Wort Amme vor. Ich habe es extra rausgelöscht, weil ich es nicht verstanden habe, was es genau heisst. Oder? Das Wort Magd kommt eigentlich nur in den neuen Übersetzungen vor, aber das, was gemeint ist damit, ist Lehrmeister, oder für alle die den alten Begriff kennen aus der Luther-Übersetzung, Zuchtmeister. Also die Magd von ihm ist ein Lehrmeister. Und wir sehen das in dem Vers im Neuen Testament in Galater 3, Vers 24 und 25 kommt das vor. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister oder Aufseher, Vormund, in alter Übersetzung Zuchtmeister. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Also, das Gesetz ist so lange gut gsi, bis Jesus gekommen ist. Aber in dem Moment, wo Jesus gekommen ist und auch in dem Moment, wo du angefangen hast, an Jesus zu glauben, ist das Gesetz überflüssig geworden, weil er für dein Gesetz erfüllt hat. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Oder? Und die Macht in dieser Geschichte ist ein Bild fürs Gesetz. Und du musst dir vorstellen, was mit dem passiert ist, oder? Das Gesetz, kannst du eins weitergehen? Das Gesetz macht dich lahm. Das Gesetz macht dich bewegungsunfähig. Steif. Kommen wir daraus, sind wir, oder? Es ist eine gute Botschaft, oder? Ausser für die, die unter dem Gesetz sind. Das Gesetz macht dich lahm, weil es ist nicht der Mephi, der am Boden gefallen ist von sich aus, sondern die Magd ist ausgeschlüpft und hat ihn am Boden fallen lassen. Und die Magd ist ein Bild fürs Gesetz. Wenn der Mephi verstanden hätte, in was für einem Bund dass er leben würde. Und wenn die Magd verstanden hätte, was für einen Bund dass der Jonathan mit dem David hatte, wäre das nie passiert. Sie hätten nie müssen abhauen, sondern sie hätten sich freuen, dass der David König wird. Weil sie gewusst hätten, was für bevorzugte Positionen sie überkommen wegen dem Bund, wo der David und der Jonathan miteinander geschlossen haben. Wie viele Christen gibt's? Wie viele Menschen, die an Jesus glauben, gibt's, die nicht verstanden haben, in was für einem Bund, dass sie eigentlich leben? Und wenn du würdest verstehen, was für ein Bund, wir können es gerne nicht verstehen, es geht über unser Verstehen raus. Aber wenn du nur ansatzweise verstehst, was der Bund bedeutet, wo du drin lebst, wo nicht du geschlossen hast, sondern Jesus an deiner Stelle mit ihm sein Blut bezahlt und unterschrieben hat. Du bist nicht der Bundespartner. Du bist nur hineingeboren, weil du an Jesus glaubst. Und das Coole ist, weil du nicht der Bundespartner bist, bist du auch nicht die Person, die den Bund brechen kann oder den Vertrag brechen kann. Du musst dir vorstellen, oder? Der Mephi hat keine Macht gehabt, von sich aus selber, um den Bund zu brechen, wo der Jonathan und der David miteinander gemacht haben. Und er hat ja bis zum Schluss eigentlich Angst gehabt, oder? Weil er nicht verstanden hat. Ich weiß es nicht, ist der Jonathan schuld, dass er es nicht verstanden hat? Hätte der Jonathan ihm vielleicht erzählen von dem Bund, den er mit dem David gehabt hat? Oder hat er es ihm erzählt und er hat es nicht gecheckt? Oder hat er es ihm erzählt und er hat nicht richtig zugelassen? Keine Ahnung, das wissen wir nicht, oder? Aber für mich ist es so ein krasses Bild von dem, was passiert, oder? Und dann haben wir die Magd, die ihn runterfallen lässt und ihn nachher wieder aufnimmt. Und du musst dir vorstellen, Mann, du bist 5 und du bist von einem Moment auf den anderen gelähmt an beiden Beinen. Und nachher bringt die Magd ihn an einen Ort, wo Lodabar heisst. Und der Ort hat auch eine Bedeutung und heisst Wort ohne Worte. Oder Wüste. Also der Ort ist auch in der Wüste, den gibt es immer noch. Der Ort ist in der Wüste und es ist ein Ort, wo man keine Worte dafür findet, weil es so eine Wüste halt ist. Weil es so wüst dort ist. Wüst. Auf Schwäbisch. Wüst. Oder? Also, das Gesetz bringt dich an einen Ort, wo es kein Wort dafür gibt. Was meinst du? Gut. Das Gesetz bringt dich an einen Ort, wo es kein Wort dafür gibt, an einen Ort ohne Wort. Und nachher, aber das Coole ist, der Mephi, der bleibt ja nicht an dem Ort. Sondern der König von Israel, der König David, oder, wo ein Bild ist für unseren König, wo Jesus heisst, holt den Mephi dort ab, wo er ist, und er kann sich gar nicht wehren. Wieso? Weil er einen Bund hat mit dem Jonathan. Also er kann sich nicht wehren, weil er gelähmt ist, oder? Also, kommt der König David, weil er einen Bund geschlossen hat mit dem Jonathan, holt den Mephi ab und bringt ihn zu sich heim, in seinem Palast, gibt ihm eine Position, wo er selber sich nie hätte verdienen können. Und das Coolste ist, er darf am Tisch sitzen vom König. Und der Tisch vom König David, das könnt ihr alles selber nachlesen, ist ein massiver, riesengroßer Holztisch und ist logischerweise ein Bild für das Kreuz von Jesus. Und ich, am liebsten hätte ich einen Tisch dafür geholt, oder? Damit ich es euch vorzeigen kann. Gib mal den Stuhl. Ein Stuhl. Ich habe ja da einen kleinen Tisch. Wenn das der Tisch ist, und der Mephi, ja, das ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen hoch, oder? Ist eher ein Stehtisch. Aber du stellst dir jetzt vor, das ist die Holzplatte, oder? Du stellst dir das jetzt einfach vor. Und der Mephi hockt am Tisch. Wo sind ihm seine Beine? Und was ist der Tisch für eine Bedeutung? Okay. Alle deine Unfähigkeiten. Alle deine Lähmungen, alle deine Sünden, all das, was dich disqualifiziert, ist unter dem Kreuz. Und ist für Gott nicht relevant, nicht sichtbar, weil er schaut dir direkt in die Augen. Er schaut nicht unter den Tisch, er schaut über dem Tisch. Und weißt du was? Der Tisch ist deckt mit nur den besten Sachen. Und oder du musst dir vorstellen, heilig ist an dem Tisch. Heilig von all deinen Verletzungen, die du hast. Heilig von all deinen körperlichen Gebrechen oder Lähmungen, die du hast. Heilig von all deinen komischen Gedanken, die du manchmal hast. Heilig von all deinen Sachen, die dir passiert sind, wo du nichts dafür kannst. Oder das Gefühl hast, du kannst nichts dafür. Und heilig von all deinen Sachen, wo du etwas dafür kannst. Heilig von all deinen Sachen, wo du dich nicht mehr daran erinnern, dass du sie überhaupt gemacht hast. Alles ist unter dem Kreuz. Alles ist, du kannst es auch anders sagen, alles ist unter dem Blut, wie auch immer. Und für mich ist gut, alles ist unter dem Tisch. Das passt für mich, oder? Und du sitzt jetzt an dem Tisch. Du musst dir das vorstellen, der König David selber hat das erlebt. Live, oder? Und er selber hat einen Psalm geschrieben. Psalm 23. Wo per Zufall auch so ein Tisch drinnen vorkommt. Und vielleicht hat er das geschrieben, das wissen wir nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil er sich Gedanken darüber gemacht hat, über den Mephi, der ihm am Tisch sitzt. Könnte sein. Kannst du selber Gedanken darüber machen. Ihr denkt, zum Schluss von heute, mag ich mit euch kurz den Psalm 23 durchlesen. Weil so ein gewaltiger Psalm, kannst du noch ausblendet lassen. Weil so ein gewaltiger Psalm ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm, den es überhaupt noch gibt. Es ist auch ein sehr einfacher Psalm zum Lesen, weil er sehr kurz ist. Er hat, glaube ich, nur 6 Vers. Und der Psalm zeigt das Herz vom König David. Und Gott sagt von ihm, er ist ein Mann nach meinem Herz. Und er hat auch viele Psalmen geschrieben, mindestens 75, also hat mindestens die Hälfte von allen Psalmen, die in der Bibel vorkommen, hat der König David geschrieben, oder? Aber es war ja nicht er gewesen, sondern Gottes Geist, der ihn inspiriert hat, um das aufzuschreiben. Das meiste von diesen Psalmen sind logischerweise Lieder gewesen, oder? Darum steht auch meistens am Anfang, dem Lobpreisleiter, der und der Akkord ist es, die und die Tonlage ist es, oder was auch immer, weil es Lieder gewesen sind. Aber du musst dir vorstellen, der David hat in allen erdenklichen Lebenslagen, Situationen, hat seinen Frust rausgelassen, manchmal auch in diesen Psalmen. Aber das, was eigentlich da zusammengefasst ist, in all diesen Sachen, was er geschrieben hat, ist gewaltige Offenbarung von dem, wie Gott ist. Und du siehst einen Mann, der im alten Bund lebt, aber der eigentlich eine Mentalität hat vom neuen Bund. Nicht, weil er einfach so gescheit war, sondern weil er sich die Zeit genommen hat, um Gott kennenzulernen. Und irgendwann hat er gemerkt, wie Gott eigentlich wirklich ist. Darum hat er auch die Mentalität gehabt. Und du musst dir mal vorstellen, er war ein Mann, der sich gesehnt hat nach dem, was wir haben. Und wir laufen manchmal um wie die, ja, wo ihr mir nicht so ganz versteht, was sie eigentlich haben. Psalm 23, lesen wir es miteinander. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ah, da kommt es jetzt gerade wieder vor. Darum leide ich keinen Mangel. Und ich würde, wenn du besser kannst konzentrieren, mach die Augen zu oder lese es für dich selber. Aber das, was da steht, ist für dich. Es ist für dich und du kannst es in Anspruch nehmen über dein Leben. Darum leide ich keinen Mangel. Warum? Nicht, weil du gut bist, sondern weil Gott, Jesus, dein Hirte ist. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch selbst, oder deckst mir einen Tisch selbst, je nachdem, wie du es betonen willst. Also er selber hat den Tisch deckt. Selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Oder um mich zu ehren. Und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Amen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und der Psalm ist schon fertig. Es ist so ein abgefahrener, guter Psalm. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch nie eine Predigt über den Psalm gemacht. Vielleicht über gewisse Teile. Also ich persönlich noch nie. Aber der Psalm ist der Oberhammer. Und ich will nur kurz, kannst du nochmal zum ersten Vers vom Psalm gehen, oder ganz am Anfang. Ich will nur kurz euer Augenmerk noch auf zwei, drei Sachen richten, wo ich euch nicht will erklären oder so, sondern wo ich mir wünsche, dass ihr euch selber Gedanken darüber macht. Und zwar, wenn der Psalm anfängt, dann steht da, der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. In was für einer Person ist das geschrieben? Der Herr ist mein Hirte. Er bringt mich auf Weideplätze. In was für einer Person ist es geschrieben? Erste Person, zweite, dritte Person? Erste Person. So. Ich kenne mich nicht aus. Dritte Person. Gut, dann ist es richtig im Kopf gehabt. Danke, Ben. Das ist noch. Er redet über Gott. Der Herr ist mein Hirte, oder? Wie über eine dritte Person. Kommt noch draus? Neil kommt draus, ist Englisch, ja, dritte Person gibt es dort auch, oder? Also, wir fangen mit dem Psalm an. Der David schreibt, der Herr ist mein Hirte. Er redet in dritter Person von Gott. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Weg, oder? Alles gut. Immer in dritter Person geredet, oder? Und jetzt kommen wir weiter zu der schwierigen Stelle von dem ganzen Teil. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ich nehme dritte Person. Auf einmal wird's persönlich. Und ich will dir das nicht erklären oder so. Wirklich nicht. Ich will wirklich, dass du dir selber Gedanken darüber machst. Warum ist es so? Und was ich dir auch noch weitergeben will, ist, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, gehe ist eine Bewegung. Das heisst, du bleibst nicht im finsteren Tal. Das heisst, er führt dich. Er führt dich, und zwar nicht das Leben lang für die, die gerne möchten. Es gibt so Leute, die gerne irgendwie in dem finsteren Tal drinnen bleiben möchten, oder? Wo das Gefühl haben, Gott hat ihnen jetzt eine Krankheit gegeben, Gott hat ihnen irgendetwas Schlechtes gegeben, und darum bin ich jetzt immer in dem finsteren Tal. Nein! Das heisst nichts anderes als, auch wenn schwierige Zeiten kommen in deinem Leben, oder? Der Dave hat vor zwei Wochen darüber gebetet, drüber betet, drüber predigt, drüber betet wahrscheinlich auch. Wenn schlechte Zeiten kommen in deinem Leben, Gott ist trotzdem bei dir. Und er führt dich durchs finstere Tal. Aber das heisst nichts anderes als, du kommst irgendwann wieder raus. Was ist auf der anderen Seite vom Tal? Ein Berg, oder? Ein Tal ist zwischen zwei Bergen. Kommen wir draus, oder? Also will er, dass es wieder aufwärts geht. Yes, amen. Also hören wir auf da. Trinken wir noch ein Glas Wasser, geniessen wir den Dessert, den Miriam mitgebracht hat und was es auch sonst noch alles Gutes hat.